Deutschlandfunk.
Auch vor der Bundestagswahl gerade ist es wieder passiert. Die AfD und rechtsextreme Kreise sehen Zweifel am korrekten Ablauf von Wahlen in Deutschland. Soziale Netzwerke werden geflutet mit Videos, die vermeintlichen Wahlbetrug zeigen, und mit Kommentaren, die das Raunen noch befeuern. Wahlzettel, auf denen die AfD angekreuzt wurde, würden geschreddert, Wahlhelfer falsch auszählen und der Briefwahl, der könne man grundsätzlich nicht trauen. Der Autor des Features, das Sie jetzt gleich hört, hat sich gedacht, Transparenz kann ja eigentlich nur helfen. Vielleicht muss man sich das mal genauer anschauen. Uli Schaun ist für DLF-Doku zum Wahlbeobachter geworden. Hat bei 4 Wahlen den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern auf die Finger geschaut, hat geguckt, wie genau das mit dem Auszählen abläuft und das Ganze auf seinem TikTok-Kanal begleitet.
Ein Schulzentrum in Cottbus, Eingangshalle. Rund 370 Wahlhelfer treffen sich, um die Briefwahlen der 53 Stimmbezirke der Stadt auszuzählen. Ich suche einen Wahlvorstand, der mir Video- und Tonaufnahmen gestattet.
Ah, das ist toll. Da komme ich mit. Super.
Und ich finde einen.
Also ich mache das schon zum dritten Mal hier.
Wenn man Wahlen nicht mehr vertrauen kann, dann ist Schluss mit Demokratie. Als Donald Trump im Jahr 2020 die Präsidentschaftswahl knapp verlor, da setzte er die Lüge vom Wahlbetrug in Umlauf. Sie führte bekanntlich zum Sturm auf die demokratisch gewählte Volksvertretung im Kapitol durch Trumps aufgeputschte gewalttätige Anhänger. Hierzulande griffen die AfD und rechtsextreme Kräfte die Vorlage sofort auf.
Die Bundestagswahl ist anfällig für Fehler und Betrug. Unvorstellbar? Nein. Wahlbetrug kommt häufig vor, wenn keiner hinsieht.
Heißt es auf dem YouTube-Kanal der AfD. Eine Verschwörungstheorie, um die es regelmäßig leiser wird, wenn die AfD an Stimmen gewonnen hat. Das Misstrauen wird gezielt geschürt. Kurz vor den Bundestagswahlen kursierte ein gefälschtes Video im Netz, das angeblich zeigte, wie Briefwahlstimmen aus Hamburg für die AfD aussortiert und geschreddert werden. Es wurde allein auf X über 700.000 Mal geklickt und vielfach geteilt. Aber wie korrekt laufen Wahlen tatsächlich in Deutschland? Wo sind sie verletzlich? Wo müsste nachgebessert werden? Und auch, wie kann das Vertrauen in demokratische Wahlen gestärkt werden? Also wurde ich ab Mai 2024 selbst zum Wahlbeobachter, rund um 5 Wahltage, an denen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Europawahl, Kommunalwahlen und Landtagswahlen stattfanden und schließlich auch bei der Bundestagswahl. Mal bin ich undercover unterwegs, mal offen als Journalist beim Wahlvorgang und der Auszählung.
Wahlen in Deutschland. Genau hingeschaut. Ein Feature von Uli Schaun.
Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann macht es so. Ihr geht nach 18 Uhr zu einem Wahllokal, irgendeins. Dann guckt ihr zu, guckt, was passiert.
Auf dem Weg zu meinem ersten Einsatz, der Kommunalwahl in Thüringen, setze ich ein Video auf meinem TikTok-Kanal ab.
Danach, wenn ihr da rauskommt, dann nehmt ihr einen Videoclip auf und erzählt, was da drin los war. Das ist ein Selfie-Video, wie ich das jetzt mache. Und wir machen sowas wie eine Crowd-Recherche. Was haltet ihr davon?
Nichts anscheinend. Niemand meldet sich. So populär ist genaues Hinschauen bei Wahlen nicht. Und der TikTok-Algorithmus mag mein zögerliches Video sowieso nicht. Doch schon mein nächstes Video von der Auszählung der Kommunalwahl in Gera im Mai 2024 passt anscheinend sehr gut ins TikTok-Konzept.
Ich war in Gera im Wahllokal 53 in der Hans-Christian-Andersen-Grundschule. Und da ist mir Folgendes passiert. Ich konnte die Wahl nicht beobachten, die Auszählung nicht auf Korrektheit kontrollieren.
Die Zugriffszahlen gehen durch die Decke. 220.000 TikToker klicken auf meine Schilderung. Viele teilen es, viele kommentieren. Und an den Kommentaren wird deutlich, wie schnell man sich in Gesellschaft von rechten Verschwörungstheoretikern begibt, wenn man als Wahlbeobachter unterwegs ist.
Kontrolle in einem korrupten Staat ist nun mal wichtig.
Dankeschön, dass du dich als Wahlbeobachter eingesetzt hast.
In Brandenburg werden derzeit alle Müllcontainer durchwühlt, wo die fehlenden AfD-Stimmen geblieben sind. Smile-Emoji.
Ich bekomme viel Beifall von Leuten, die den rechten Parolen vom Wahlbetrug blind folgen. Und mit ihnen Kommentare auszutauschen, das wird eine meiner Hauptbeschäftigungen als Influencer zum Thema Wahlen. Landtagswahl in Thüringen. Ich bin in Greiz, im Wahlkreis des thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke. Die Wahlroutine läuft, wie seit Jahrzehnten. Am frühen Morgen entfernen vor dem Wahllokal Arbeiter der Stadtreinigung die Wahlwerbung, die am Wahltag nicht mehr zu sehen sein darf.
Das ist schon oft gemacht?
Ja. Ich bin jetzt seit 38 Jahren im Beruf und habe im öffentlichen Dienst jede Wahl mehr oder weniger mitgemacht.
Der ehrenamtliche Wahlvorsteher André Zien holt selbst das Material für seinen Stimmbezirk bei der Stadtverwaltung ab. Stifte, Stimmzettel, Wählerliste, Aushänge, Wegweiser, Umschläge, Formulare, die Landeswahlordnung. Die Routinen sind in allen Kreisen und Städten unterschiedlich, stelle ich fest. Und wie es Greiz handhabt, das muss nicht auch für Berlin gut sein. Dort führte genau dieses Vorgehen bei den Wahlen 2021 zu einem Riesenchaos, erklärt Wahlenexperte Professor Robert Fehrkamp.
In Berlin war vor allem das Problem, dass sich sozusagen Bezirke teilweise individuelle Lösungen haben einfallen lassen, die dann am Wahltag sozusagen brachial gescheitert sind. Da waren ganz absurde Vorgänge, dass die Wahlvorstände sich die Wahlunterlagen im Bezirksamt mit Koffer abholen mussten und dann erst nur für die ersten 3-4 Stunden Unterlagen bekommen haben und dann nachgeliefert werden sollte mit Autos. Und die Autos dann im Verkehrsstau stecken geblieben sind, weil ein Unfall auf der Autobahn war.
Guten Morgen, Kollegen.
Doch zurück ins Wahllokal in Greiz.
Ja, wenn ihr was tun wollt, könntet mal.
Wahlvorsteher Zien hat den anderen Ehrenamtlern die Verpflichtungserklärung abgenommen, unparteiisch und verschwiegen zu handeln. Nun die letzte Besprechung der Abläufe.
Dass die Hilfe haben dürfen. Was lustig war, war die Ansage diesmal, dass Kugelschreiber müssen einheitliche Farben haben in den Wahlkabinen. Also nicht, dass er jetzt plötzlich, wir haben jetzt blau ausgelegt, nicht, dass er einen gelben reinlegt, bitte, wenn einer weg ist. Mhm. Weil das könnte eine Wählerbeeinflussung sein und eine Parteienfarbe sein.
Also muss man aufpassen, wenn man blau
hat. Sie dürfen hereinspaziert.
Die Wahlgesetze und Wahlordnungen der Bundesländer und des Bundes regeln, wie die Wahlhandlung abzulaufen hat. Mindestens 3 Wahlhelfer müssen im Wahllokal immer anwesend sein. Beim Auszählen mindestens 5. Sie haben das Hausrecht. Über strittige Fragen, wie die Ungültigkeit von Stimmen, muss abgestimmt werden und protokolliert. Die Wahlurne muss am Anfang leer sein und darf vor dem Auszählen nicht mehr geöffnet werden. Könnte aber nicht der Wahlvorstand sich absprechen und die Stimmzettel in der Urne gegen andere austauschen, die sie vorher schon angekreuzt haben? Das frage ich den Wahlleiter von Greiz. Frank Rapp deutet mit dem Kopf auf die Anwesenden und meint, es sei relativ unwahrscheinlich, dass das hier passiert.
Weil ja auch der Wahlvorstand, den Sie hier vorne sehen, aus ganz vielen verschiedenen Institutionen zusammengesetzt ist. Es ist also eine Privatperson, sehe ich hier, dann einer aus der Kita, dann einer vom Landratsamt, einer hier aus der Vogtlandhalle und einer aus der Stadtverwaltung. Das ist also ein völlig frei zusammengewürfeltes Team. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die sprechen sich zum Wahlbetrug ab und riskieren 5 Jahre Freiheitsstrafe. Von daher ist das ausgeschlossen, meiner Ansicht nach.
Damit nennt er den Hauptgrund für das herrschende große Vertrauen in die deutschen Wahlen. Die ehrenamtlichen Wahlhelfer, die sich zum Teil freiwillig melden und zum Teil vom Wahlvorstand berufen werden. Sie sollen einander vor ihrer Tätigkeit nicht kennen, sich gegenseitig kontrollieren und keine gemeinsame Wahlpräferenz haben. Aber wie ist es auf dem Dorf? Ich fahre von Greiz 25 Kilometer aufs Land nach Entschütz. 264 Wahlberechtigte. Im Dorf kennt jeder jeden, also auch im Wahllokal. Und immer dieselben Menschen sind im Wahlvorstand. Das Ehepaar Silko und Heike Zorn hat für den Nachmittag erst einmal Pause als Wahlhelfer.
Ja, man kennt sich komplett.
Ja. Ja. Also das heißt, sie brauchen überhaupt gar keinen Aufruf machen, um Wahlhelfer zu finden.
Es wird kein Aufruf gemacht. Es hat sich so eingespielt. Es sind immer solche Teams und dann sagt der Bürgermeister nur, der und der Stichtag, da ist Wahl und dann geht's los.
Also es sind manche als Paar, also dass dann auch die jetzt drin sitzen sind als Paar.
Mhm. Zwei von den dreien sind ein Paar.
Ja, ja. Ja, okay.
Hier auf dem Dorf wäre es also schon eher denkbar, dass sich die Wahlhelfer untereinander verständigen, einem bestimmten Kandidaten zum Sieg zu verhelfen. Wahrscheinlich ist das hier eher nicht. Endschütz 2014. Die politisch gemischte Liste der Freiwilligen Feuerwehr bekommt die allermeisten Sitze im Gemeinderat. So ist hier das politische Kleinklima. Verschwörungen zum Wahlbetrug sind in der Geschichte der Bundesrepublik vorgekommen, aber sie sind sehr selten geblieben. Und wenn, dann waren sie nur bei Kommunalwahlen aussichtsreich, wo schon wenige Stimmen einen Unterschied ausmachen. Ein schwerwiegender Fall, die Kommunalwahlen in Stendal 2014. Ein CDU-Politiker musste schließlich für 2,5 Jahre in Haft. Er bekam bei der Briefwahl um die 300 Stimmen mehr, für deren Fälschung er gesorgt hatte. Ein knappes Dutzend Menschen wurden als Mittäter oder mit Tricks dazu gebracht, gefälschte Vollmachten zum Wahlbüro zu bringen und von dort Briefwahlunterlagen mitzunehmen. Dazu war ein kleines Netzwerk von Mitwissern nötig. Unterschriften für den Wahlschein wurden gefälscht und schließlich füllte der Kandidat selbst die Stimmzettel aus. Der Deutschlandfunk berichtete darüber.
Aufgefallen ist die Manipulation nur, weil einige Bürger im Wahllokal von Helfern erfahren haben, dass sie doch schon per Briefwahl abgestimmt hätten. Davon wussten sie aber gar nichts.
Es braucht also schon sehr viel kriminelle Energie und eine regelrechte Verschwörung, um den Wahlvorgang so stark zu verfälschen, dass das Wahlergebnis sich zugunsten der eigenen Partei spürbar verändert. In Stendal ist dem Wahlleiter, der von der CDU stammt, angeblich nicht aufgefallen, dass sein Kumpel plötzlich so viele Stimmen bei der Briefwahl bekam. In den nordrhein-westfälischen Städten Dormagen und Düren schaue ich mir an, wo die eintreffenden Briefwahlstimmen für die Bundestagswahl 2025 gesammelt und gelagert werden. In Düren stehen 15 Wahlurnen in einem Raum, die nach und nach mit gezählten und gebündelten Wahlumschlägen gefüttert werden. Sie sind tagsüber unverschlossen, doch für den Raum haben nur 2 Stadtbeschäftigte einen Schlüssel. Nicht einmal der Putzdienst kommt hinein. Könnten diese 2 Leute nicht die Wahlbriefe manipulieren oder austauschen? Ich poste auf TikTok meine Argumente, warum ich die Prozedur für sicher halte.
Die Briefe sind ja verschlossen, wenn auch die Wahlurnen nicht verschlossen sind. Man würde sehen, dass da jemand drin rumfummelt. Und das ist äußerst unwahrscheinlich.
Die Stadtbeschäftigten müssten die Wahlbriefe öffnen und sie neu ausdrucken können, weil sie die Kennung der von den Briefwählern unterschriebenen Wahlscheine tragen. Dann müssten sie neu gedruckte und angekreuzte Stimmzettel in frische Umschläge hineinlegen. Sowas ist offensichtlich in Deutschland noch nie geschehen. Als ich meine Videos auf TikTok poste, geht es trotzdem in der Kommentarspalte sofort los.
Und das soll alles so in Ordnung sein?
Wie schnell sind da mal ein paar Zettel weg?
Hä? Die Fälle gab es doch nachweislich.
Es geht nicht darum, dass die verschwinden, sondern dass sie ungültig gemacht werden.
Man kann ja trotzdem den einen oder anderen Brief verschwinden lassen,
schreibt einer. Und was bringt das? Kommentiere ich zurück. Man müsste ja hineinschauen, um nur bestimmte Stimmen verschwinden zu lassen. Aber ohne Spuren zu hinterlassen, bekommt man die roten Wahlbriefe nicht geöffnet, denn sie sind mit einem Klebestreifen verschlossen, nicht mit Gummierung.
Briefwahl ist noch anfälliger für Wahlfälschung als die direkte Wahl im Wahllokal,
raunt es auf TikTok. Ganz falsch ist das nicht, denn die wenigen Fälle von Wahlbetrug hatten alle mit Briefwahl zu tun. Und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass jemand, der zu Hause am Küchentisch wählt, von Dritten beeinflusst wird. Doch es gibt Kontrollmechanismen. Beispiel. Hat man erst einmal einen Wahlschein für die Briefwahl angefordert, erhält man im Wählerverzeichnis einen Sperrvermerk und kann nicht ein zweites Mal im Wahllokal abstimmen. Auch die Software, in die die Stimmergebnisse eingetragen werden, zeigt Auffälligkeiten sofort an, erzählt Patrick Warstadt, der die Wahlen in der Stadt Dormagen organisiert.
Wir kriegen ja die Anrufe von den Wahlvorständen, die dann die Auszählung abgeschlossen haben und übergeben uns die Stimmen. Und wenn wir die eintragen, prüft das Programm sogar die Plausibilität oder die Vergleichbarkeit zwischen den in der Urne abgegebenen Stimmen und in der Briefwahl abgegebenen Stimmen. Das heißt also, wenn da jetzt wirklich so riesige Ausreißer drin wären, würde uns das Programm das sogar anzeigen.
In so einem Fall würde der Kreiswahlausschuss das Ergebnis nachprüfen. Darin sitzen auch Vertreter der Parteien. Die können ebenfalls Nachforschungen verlangen. Dennoch, mindestens genauso wichtig ist Transparenz und die Möglichkeit zur Wahlbeobachtung. Interessant, dass die OSZE genau diesen Punkt Deutschland ins Hausaufgabenheft eingetragen hat. Die Bundestagswahl 2021 sei im Allgemeinen korrekt verlaufen. Doch die OSZE-Wahlbeobachter, die damals eingeladen waren, kritisieren:
Das Wahlgesetz sieht vor, dass die Wahlen öffentlich sind und gewährt der Öffentlichkeit Zugang zu allen Phasen des Verfahrens. Die Anwesenheit von BeobachterInnen ist jedoch nicht ausdrücklich vorgesehen, was gegen die in Absatz 8 des Kopenhagener Dokuments der OSZE von 1990 eingegangenen Verpflichtungen verstößt.
Erst hat mir die Vorsitzende des Wahlvorstandes gesagt, ich dürfte nicht so nah an dem Tisch stehen, dass ich die Auskreuze sehen konnte. Das wurde dann geklärt mit viel Herkmeck mit der zuständigen Frau bei der Stadt. Die haben wir auf meine Anforderung angerufen, haben mit dem Handy zu dritt telefoniert und dann hat die gesagt, machen Sie einen Kompromiss. Dann habe ich gefragt, wie ist das? Darf ich sehen oder nicht sehen? Ja, Sie dürfen sehen, aber machen Sie einen Kompromiss mit den Leuten im Wahllokal, mit dem Wahlvorstand.
In Gera, im Stimmbezirk 53, kämpfe ich immer noch damit, die Auszählung der Stimmen so beobachten zu können, dass ich nachvollziehen kann, ob die abgegebenen Stimmen korrekt verbucht werden. In der drittgrößten Stadt Thüringens ist im Stadtrat die AfD besonders stark. Macht sich das beim Wahlvorgang bemerkbar? Auf TikTok haben sich die Meinungen schon längst gebildet.
Wenn alle die gleiche Gesinnung haben, problemloser Wahlbetrug.
Alles nur noch Betrug.
Die Ergebnisse stehen ohnehin bereits fest.
Ich schreibe hinter solche Äußerungen oft so etwas wie: Woher weißt du das? Oder woraus schließt du das? Darauf kommt keine konkrete Antwort. Manchmal gibt es einen Verweis auf ein weiteres im Netz kursierendes Video ohne Orts- und Zeitangabe, das angeblich weggeworfene Stimmzettel zeigt mit Kreuzchen für die AfD. Das Misstrauen auf TikTok und anderswo wird geschürt unter anderem vom gesichert als rechtsextremistisch eingestuften Verein 1%. Auf ihrer Website erwecken sie den Eindruck, in Deutschland würde systematisch bei Wahlen gefälscht und die AfD-Kandidaten würden um ihre Stimmen gebracht.
Unser Wahlsystem ist extrem anfällig für Betrug und Fehler geworden. Jeder, der sich nur etwas mit diesem Wahlrecht beschäftigt, ist entsetzt und verliert das Vertrauen.
Der Verein propagiert genau das, was ich gemacht habe, Wahlbeobachtung. Jedoch offensichtlich mit einem anderen Ziel: Desinformation und Verbreitung von Wahlbetrugslegenden.
Seit 2016 beobachten wir alle Wahlen in Deutschland ab Landesebene. In diesen Jahren haben wir Unfassbares erlebt, unzählige Stimmen gerettet.
Von Dresden aus organisiert Michael Schäfer die Wahlbeobachtungen für 1%.
Unser Wahlsystem ist ein schlechter Witz. Wir betonen immer wieder, dass wir nicht von einem staatlich gesteuerten Wahlbetrug ausgehen, aber es Leute gibt, die meinen, das Wahlergebnis selbst in die Hand nehmen zu können.
Und er beteuert:
Wir wollen patriotische Stimmen schützen. Wir wollen für sichere Wahlen sorgen. Punkt.
Aber nach seinem Punkt geht mein Text weiter. Denn Schäfer ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war einmal Vorsitzender der Jungen Nationaldemokraten, der Jugendorganisation der rechtsextremen NPD. Das ZDF nahm ihn im Jahr 2009 bei einer NPD-Demo auf.
Diese Typen, dieses Systems, stehen für einen Scheiß. Wir stehen für Freiheit.
Ein paar Monate später hält Michael Schäfer auf einer Demo in Leipzig eine weitere Rede. Der sächsische Verfassungsschutz vermerkt in seinem Bericht Ausschnitte daraus. Damals rief Schäfer aus:
Warum soll heute nicht der Anfang vom Ende des Projektes BRD sein? Der Widerstand lässt sich nicht verbieten, Kameraden. Denn wir kämpfen.
Für das Ende des Projektes BRD kämpfen? Klingt so jemand, der die parlamentarische Demokratie schützen will, mit einer konstruktiven Verbesserung der Wahlvorgänge? Die Briefwahl steht immer wieder im Fokus von rechten Wahlbetrugserzählungen. Der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner schreibt nach den US-Wahlen 2020:
Briefwahlen ermöglichen ein hohes Maß an Manipulation. Bereits bei vergangenen Wahlen wichen die Ergebnisse der Briefwahl signifikant von denen der Präsenz ab.
Ein oft gehörtes Argument. Die Ergebnisse der Briefwahl weichen zwar tatsächlich öfter ab, aber nicht wegen Fälschungen. Wer den Aufwand der Briefwahl treibt, der ist oft bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zuzurechnen, zum Beispiel solchen, die öfter am Wahltag abwesend sind. Verschiedene gesellschaftliche Gruppen aber wählen unterschiedliche Parteien. Tatsächlich wählen Anhänger der AfD in der Regel seltener per Briefwahl als andere. In der rheinischen Stadt Dormagen hingegen ist es die SPD, bei der es weniger Briefwähler gibt, erzählt Wahlleiter Patrick Warstadt.
Also die haben in der Urne mehr Stimmen bekommen als während der Briefwahl. Als Beispiel, hier sind es 32% gewesen. Im Vergleich zur Grünen waren hier bei 39%, also ähnlich wie die CDU. Und die AfD war bei 41%.
Im Briefwahllokal Cottbus, Stimmbezirk 09216. Ich beobachte die Auszählung.
Wer würde den Schriftführer machen? Wer hat eine gute, lesbare Handschrift? Sabina, machst du Schriftführer, ja?
Um 16 Uhr knackt Wahlvorsteher Jürgen Wirth den Plastikverschluss der Wahlurne und schüttet die Briefe auf den großen Tisch. Auch hier beginnt die eigentliche Stimmenzählung erst nach 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen. Aber jetzt werden die Umschläge schon mal gezählt. Letzte Briefwahlstimmen, die bis 18 Uhr noch eingehen, werden später hinzugefügt.
352.
352. Zählen wir nochmal nach.
Soweit, so gut. Die Anzahl stimmt mit der Zahl überein, die auf der Wahlurne vermerkt ist.
Genau, die werden jetzt aufgemacht. Dann müssen wir gucken. In jedem Brief muss entweder ein Wahlschein und ein Stimmzettel oder zwei Wahlscheine und zwei Stimmzettel sein.
Die Stimmzettel, also das, was die Wähler angekreuzt haben, können die Wahlhelfer zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen. Sie bleiben in den blauen Umschlägen.
Dann müssen wir schauen, ob auf diesem Wahlschein unterschrieben wurde, entweder von der Hilfsperson oder von dem Wähler selber. Und dann kommt der blaue Briefumschlag in die versiegelte Urne. Also 6 ungültige Wahlbriefe haben wir, wo kein Wahlschein drin war.
6 ungültige, also weniger als 2%. Das ist im üblichen Rahmen. Würden viel mehr Stimmen als ungültig gewertet, würde das nachgeprüft.
Aha, hier müssen wir 352, 6.
Erstmal, ich schreibe alles mit Bleistift ein.
Mhm. Weil es können ja noch Wahlbriefe kommen.
Ja.
Ein Wahlschein fehlt.
Ja.
Ein Wahlschein fehlt, den man vorher gezählt hatte. Irgendein Fehler ist passiert. Den Wahlhelfern ist es sichtlich peinlich. Jetzt kommen die geschlossenen blauen Briefe mit den Stimmzetteln wieder in die Urne.
Und stimmt's?
Den Fehler mit dem einen zu viel gezählten Stimmzettel wird die Schriftführerin im Protokoll erwähnen. Ausgezählt wird ab Punkt 18 Uhr. Auf diesen Zeitpunkt wartet der Wahlvorstand nun. Unter ihnen ein 17-Jähriger, der schon zum zweiten Mal als Wahlhelfer arbeitet. Sein Motiv?
Interesse daran, wie die Demokratie halt irgendwie so ein bisschen funktioniert und was das auch für ein Aufwand dann doch noch ist, wie man ja sieht. Die Leute sind super sympathisch, mit denen man hier zusammenarbeitet. Also ich finde es ein schönes Gruppenklima. Auch war auch bei der anderen Gruppe so, war immer ein super Zusammenarbeiten, hat mir immer gut gefallen. Also, und das Geld ist sicherlich natürlich auch nicht ganz schlecht, was man hier bekommt.
Berlin 2021. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Bundestagswahl, beide am gleichen Tag, wurden zum Schlamassel. Das Berliner Verfassungsgericht annullierte schließlich die Wahl zu den Bezirksvertretungen und zum Abgeordnetenhaus. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Die Häufigkeit und Schwere der Wahlfehler führt nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofs zu der einzigen Möglichkeit, dass nämlich die Wahlen in ganz Berlin wiederholt werden müssen. Nur so können demokratische Standards aufrechterhalten werden.
Einige der Probleme? Es waren Stimmzettel und andere Formulare in zu geringer Anzahl bestellt oder zu spät angeliefert worden. Der Berlin-Marathon behinderte den Lieferverkehr zusätzlich. Manche Berliner konnten nicht wählen, weil es keine Stimmzettel mehr gab. Aufgrund der Erfahrungen dieses Fiaskos wird nun in Berlin das Landeswahlgesetz geändert. Die Wahlleitungen erhalten mehr Macht, mehr Geld, mehr Personal. Professor Robert Fehrkamp saß in der Untersuchungskommission, die die Änderungen gefordert hat.
Aber ich finde, das Berliner Beispiel eigentlich insofern gut ist, es zeigt, dass sie nie eine hundertprozentige Sicherheit haben können, dass nicht auch bei Wahlen mal was schief geht. Aber wenn was schief geht, wird das transparent, wird das aufgearbeitet, es werden Konsequenzen gezogen und es wird verbessert. Und auch das ist ja was, was in der Demokratie Vertrauen schaffen kann.
Bei der Bundestagswahl 2025 lief in Berlin offenbar alles glatt. In drei Stimmbezirken wird zwar am Dienstag nach der Wahl nachgezählt, weil das Ergebnisprotokoll der Wahlvorstände nicht ganz stimmig war. Die Fehler werden aber gefunden. Was mich allerdings wundert: Auf Fotos der Stimmennachzählung sah man zwar viele Medienvertreter. Sie ließen sich aber widerspruchslos an den Rand des Geschehens verweisen, von wo aus sie nicht selbst sehen konnten, was korrigiert wurde. Und so geht es auch mir im Wahllokal 53 bei der Kommunalwahl in Gera. Nur, dass ich das nicht hinnehmen will. Dort beschließt der Wahlvorstand eine dem Vier-Augen-Prinzip folgende Auszählungsprozedur. Aber danach beginnt auf der anderen Seite des Tisches ein Wahlhelfer ganz alleine die Stimmen auszurufen, für die zwei Frauen an den Strichlisten. Der Mann fängt an, vor mir herumzutänzeln, als ich mir die Wahlkreuze anschauen will. Ich berichte darüber auf TikTok.
Dann passte das nicht, dass ich drüber guckte, über die Schulter, dann nahm sich diese Wahlzettel und sagte alleine an, Liste 5, Platz 5, 8 und 7. Und ich habe dann dahin geguckt, wo er die Liste hinlegte. Und dann fing er an, die auf den Kopf so liegen zu legen, dass ich den Rücken nur davon sah. Und hat aufgehört, hat auch das verhindert.
Wahllokal 51 im selben Schulgebäude, auch hier. Ernstzunehmende Wahlbeobachtung? Fehlanzeige. Die Wahlvorsteherin besteht darauf, dass ich hinter einem Tisch an der Wand sitzen soll. Erst im dritten Wahllokal in derselben Schule ist alles anders.
Der Wahlvorstandsvorsitzende sagte: Herzlichen Willkommen, wir haben Sie schon erwartet. Gucken Sie sich alles an, gucken Sie auch auf die Wahlstimmzettel. Ich sagte: Wirklich? Darf ich bei Ihnen auf die Stimmzettel gucken? Ja, alles bestens. Und dann habe ich das gemacht eine Weile, ein Rechercheergebnis. Es läuft alles richtig, der Wahlbeobachter kann die Wahl beobachten. Und der Wahlvorstand kann die Wahl auszählen. Schön.
Anfrage bei der Wahlleitung von Gera einige Wochen später. Nein, keiner der beiden Wahlvorstände, die mein Mitzählen blockiert haben, möchte interviewt werden. Aber der Wahlvorsteher, der mich so nett begrüßt hat, der ja. Gunter Pfeiffer erzählt mir, was dem Verhalten der anderen beiden Wahlvorsteherinnen vorangegangen war. Alle drei hatten am Morgen vor der Wahl miteinander gesprochen.
Eine Sache war, dass wir aufgrund eines Videos im Internet eine hohe Anzahl von Wahlbeobachtern befürchtet hatten, die uns ganz genau auf die Finger schauen beim Auszählen der Stimmen.
Und zwar aufgrund des Videos der AfD, das die Wahlhelfer auf YouTube gefunden hatten.
Wahlbetrug kommt häufig vor, wenn keiner hinsieht.
Der Zeichentrickfilm zeigt einen Wahlhelfer im Anti-AfD-T-Shirt, der Stimmen absichtlich falsch zählt. Ein Wahlbeobachter meldet das der Polizei. Der betrügerische Wahlhelfer wird abgeführt. Und nun packt der Wahlbeobachter, illegalerweise, selbst mit an und sortiert die Stimmzettel auf den richtigen Stapel.
Umso wichtiger sind deshalb Wahlbeobachter, die eine neutrale Auszählung sicherstellen.
Das Video weckt bei den drei Wahlvorständen in der Schule in Gera Befürchtungen, nämlich Massen von AfD-Parteigängern könnten ihr Wahllokal stürmen und sie unter Druck setzen. Sie sorgen vor.
Wir hatten eine Reihe von Tischen hingestellt und wir hatten ursprünglich vorgesehen, wenn dort 10 oder 15 Wahlbeobachter kommen, dann können die hinter diesen Tischen Platz nehmen, sodass also die Wahlbeobachter keinen Zugriff, keinen manuellen Zugriff auf die Wahlzettel hatten.
Und dann kam nur ich und bekam die kalte Schulter zu sehen, aber nicht die Stimmzettel. Ein Problem wird dennoch deutlich. Wahlbeobachter werden in Deutschland eher als Störfaktor gesehen. Man vertraut eben darauf, dass die Wahlvorstände alles richtig machen.
Nachdem der Zugang zum Wahlraum wiederhergestellt wurde, ist der anschließende Auszählungsvorgang öffentlich.
Ein Schulungsvideo von Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Es zeigt ungefähr das, was die Wahlvorsteherinnen in Gera unter Wahlbeobachtung verstanden.
Interessierte Personen, unter anderem Parteimitglieder, dürfen die Auszählung nur in Ruhe vom Rand aus verfolgen. Etwaige Störer sind zur Ordnung zu rufen. Gegebenenfalls ist vom Hausrecht Gebrauch zu machen.
Und so ähnlich steht es auch in einer Handreichung der Bundeswahlleiterin zum Umgang mit Wahlbeobachtern, die seit März 2024 verbreitet wird. Ich berichte darüber in meinem TikTok-Kanal, denn in Gera hatte mir die lokale Wahlvorsteherin genau dieses Papier vor die Nase gehalten.
Die Bundeswahlleiterin, die verhindert, dass Wahlbeobachter wie ich sauber arbeiten können im Einzelfall. In der Handreichung schreibt sie nämlich, ein Wahlbeobachter darf zwar den Auszählungstisch und den Auszählungsvorgang sehen, aber nicht jede Einzelheit. Darauf besteht kein Anspruch. Und sie setzt noch einen drauf. Wenn die Leute sich gestört fühlen, der Wahlvorstand fühlen, ja, das schreibt sie, dann können sie 1 bis 2 Meter Abstand vom Tisch anordnen. Aber dann kann ich doch nicht sehen, ob das, was da angekreuzt ist, auch richtig verbucht wird.
Etliche TikTok-User sind empört. Aber auf andere Weise als ich. Mein Post haut in ihre Vorurteilskerbe.
Die Wahlen werden manipuliert. Scholz hat es schon zugegeben.
Alles Verbrecher.
Bitte nehmt euch ein Fernglas mit. 6 blaue Herzchen, Emoji.
Meine Anfrage nach einem Interview zu ihrer Handreichung lehnt die Bundeswahlleiterin ab. Begründung: Zeitmangel. Ihre Kommunikationsabteilung erklärt mir den Text mit allgemeinen Worten. Er sei nur eine Hilfestellung und Informationsgrundlage. Bei einer anderen Wahl haben Wahlbeobachter eine entscheidende historische Rolle gespielt.
Für die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden 12.182.050 gültige Stimmen abgegeben.
Das Staatsfernsehen der DDR berichtet über das angebliche Ergebnis der Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989. Egon Krenz als Leiter der Zentralen Wahlkommission.
Das sind 98,85%. Wahlbeteiligung 98,77%.
Jeder wusste es, das waren keine richtigen Wahlen. Aber das war für die DDR-Führung wichtig, die angeblich extrem hohe Zustimmung zu ihrem Staat verkünden zu können. Der Stimmzettel sollte für alle offen sichtbar, nur gefaltet und dann in die Urne geworfen werden. Das zählte dann als Ja-Stimme. Thomas Krüger, damals Vikar in der Berliner Erlöserkirche, tat das nicht. Er ging in die Wahlkabine und er stimmte mit Nein. Dafür musste er alle Kandidaten der Einheitsliste einzeln durchstreichen.
Ich bin jedes Mal bei Wahlen kurz vor 6 in meinem Wahllokal erschienen, um zumindest für mein Wahllokal zu überprüfen, ob denn die Nein-Stimmen, darunter meine, auch ordnungsgemäß weitergeleitet werden. Und habe das dann eben in den veröffentlichten Wahlergebnissen überprüft. Und es kam mir schon immer spanisch vor, dass ich der Einzige sein sollte, der in meinem Wahllokal mit Nein gestimmt hat.
Bei den Kommunalwahlen 1989 schickte das Netzwerk Kirche von unten je 2 Wahlbeobachter in fast alle Wahllokale von 3 Berliner Stimmbezirken. Was sie sahen und hörten, schrieben sie auf. In einer improvisierten Wahlzentrale in der Erlöserkirche wurden die Einzelergebnisse dann addiert.
Und dabei haben wir festgestellt, dass massiver Wahlbetrug herrschte, denn etwa 10-12% der Leute haben tatsächlich mit Nein abgestimmt. Auch die Anzahl der ungültigen Stimmen war verfälscht und ist verfälscht weitergegeben worden.
Dies Ergebnis der DDR-Opposition wurde in den Westmedien anschließend verbreitet. Die Legende, dass die Wahlergebnisse den DDR-Staat legitimierten, sie brach zusammen.
Das ist, glaube ich, sozusagen einer der Ecksteine gewesen, um eben die Machtverhältnisse in der DDR in Frage zu stellen, auf die Straße zu gehen und dann eben zur friedlichen Revolution beizutragen.
Ein Foto von der Wahlbeobachtung bei den letzten DDR-Kommunalwahlen. In einem Wahllokal werden gerade die Stimmzettel aus der Wahlurne auf den Tisch gekippt. Direkt hinter den Sitzplätzen der Wahlvorstände haben sich mindestens 15 Zuschauer aus der DDR-Opposition aufgebaut. In der heutigen Bundesrepublik wären sie wohl als Ordnungsstörer aus dem Raum gewiesen worden. Kommunalwahl und Landtagswahl in Sachsen. In Görlitz habe ich Stimmabgabe und die Auszählung beobachtet. Alles schien korrekt. Doch dann die Nachbarstadt Löbau. Weder an der Grundschule am Löbauer Berg noch an der Pestalozzi-Schule weist am Abend ein Schild darauf hin, dass in der Sporthalle ein Wahllokal ist. Dabei heißt es im Schulungsvideo für Wahlhelfer:
Nachdem der Zugang zum Wahlraum wiederhergestellt wurde, ist der anschließende Auszählungsvorgang öffentlich. Der Wahlraum darf während dieser Zeit nicht verschlossen werden.
Nicht nur das.
Die Türen sind zu. Sie wünschen, werde ich gefragt, als mir die Tür geöffnet wird. Zuschauen, sage ich. Über das, was ich drinnen sehe, schüttle ich in meinem TikTok-Video den Kopf.
Da sitzen 7 Leute mit Stapeln von den Wahlzetteln vor sich. Die sagen, abwechselnd nacheinander dauert ewig, sagen sie an, was sie auf dem obersten Wahlzettel sehen, wo die 3 Stimmen verteilt sind. Und die Schriftführerin und die stellvertretende Schriftführerin haben jeweils unterschiedliche Zettelchen da, wo die dann die besagte Strichliste machen, wie denn die Stimmen auf die einzelnen verteilt sind und das Ganze aggregieren. Und das kann einfach nicht wahr sein.
Von Vier-Augen-Prinzip kann hier keine Rede sein. Selbst im Wahlvorstand kann so niemand die Auszählung der anderen nachvollziehen. Ich frage bei der Stadt Löbau an, was die Wahlleitung zu meinen Beobachtungen sagt. Keine Reaktion. Nach 6 Wochen telefoniere ich noch einmal mit der Stadtpressestelle. Keine Stellungnahme. Geheim, frei, fair, unmittelbar und allgemein sollen die Wahlen sein, so schreibt es das Grundgesetz vor. Allgemein, das heißt, jeder mit Wahlrecht soll wählen können. Und seit 2008 dürfen auch Deutsche im Ausland den Bundestag wählen. Über 213.000 von ihnen wollten das bei der Bundestagswahl 2025 tun. Sie ließen sich bei ihrem bisherigen Wohnort in die Wählerliste eintragen und beantragten Briefwahl. Oft, aber vergeblich.
Wir haben eine Wahlparty gemacht, eine kleine mit ein paar Leuten bei mir zu Hause. Sitzt man auf dem Sofa, sieht diese Wahlergebnisse und weiß, man hat nicht wählen können. Und das ist Enttäuschung, das ist Ärger und das ist auch eine gewisse Trauer.
Für den NDR-Korrespondenten Peter Hornung in Indien kamen nämlich die Briefwahlunterlagen erst am Donnerstag vor der Wahl bei der deutschen Botschaft in Delhi an. Zu spät, um sie rechtzeitig ans Wahlamt in Hamburg zu schicken. Wie etliche andere Botschaften hatte die Botschaft in Delhi versucht zu helfen und noch am Dienstag vor der Wahl die vorab gesammelten Briefwahlstimmen einem diplomatischen Kurier mitgegeben, der sie in Deutschland dann rechtzeitig in den Briefkasten steckte. Doch da waren Hornungs Briefwahlunterlagen noch nicht da. Nach seinen Recherchen hing es vor allem von den Heimatgemeinden in Deutschland ab, ob es klappt. Das schließt Hornung aus den Fotos von abgestempelten Wahlbriefen, die er über Social Media von anderen Betroffenen angefordert hat.
Köln hat am 3. Februar die Unterlagen verschickt, also am Montag der ersten Februarwoche. Düsseldorf hat sie am 10. Februar verschickt, am Montag der 2. Februarwoche. Das waren zeitkritische Unterlagen und das ist im Zweifelsfall der Unterschied zwischen ich kann wählen oder ich kann nicht wählen.
Und dann nutzten manche Kommunen nicht DHL, sondern andere günstigere Postdienste. Und diese schickten die Briefe erst über ein Drittland ans Ziel, um Kosten zu sparen.
Das ist ein kleiner Ort, eine Kleinstadt in Niedersachsen, Sieke heißt die. Und es gibt eine Frau, die wohnt in Groningen, das ist 180 Kilometer von Sieke entfernt.
Groningen in den Niederlanden, von wo aus sie Briefwahl machen wollte.
Ihr Brief war so lange unterwegs, weil es über Österreich ging. Der Brief war am Ende 18 Tage unterwegs für diese 180 Kilometer. Und die konnte natürlich auch nicht mehr rechtzeitig wählen.
Laut Wahlrecht sind Briefwähler selbst verantwortlich dafür, dass ihre Stimme am Wahltag noch in die Urne wandert. Doch in diesem Fall war für viele Auslandsdeutsche diese Möglichkeit gar nicht gegeben. Wie gravierend dieser Vorgang ist, lässt sich schwer einschätzen. 213.000 Auslandsdeutsche hatten sich für die Wahlen registrieren lassen. Wie viele von ihnen am Ende nicht mehr wählen konnten, ist unklar. Mein Fazit als Beobachter von 5 Wahlen: Wahlen in Deutschland sind nicht frei von Fehlern, doch Fälle von Manipulation oder gar systematischen Wahlbetrug, wie ihn die AfD, rechtsextreme Netzwerke und ihre TikTok-Follower behaupten, habe ich nicht erlebt. Ich habe auf allen Ebenen Menschen gefunden, die ihre Aufgabe ernst nehmen und ganz einfach für ein korrektes Wahlergebnis arbeiten. Und zwar egal, ob das nun im öffentlichen Dienst zu ihrem Job gehört oder ob sie es ehrenamtlich tun, ob sie sich über das Wahlergebnis freuen oder darüber ärgern. Aber ich habe auch Mängel gesehen. Mal wird das Vier-Augen-Prinzip nicht eingehalten, mal kontrolliert niemand so richtig die Berechnungen der Schriftführerin, bevor sie Zählergebnisse durchtelefoniert, und auf dem Dorf kommt es vor, dass sich alle im Wahlvorstand kennen. Unabhängige Wahlbeobachtung wird eher als Störfaktor gesehen. Dabei sollte Deutschland diese als Mitglied der OSZE hierzulande genauso wichtig nehmen wie im Ausland. Aber was ist, wenn Demokratiefeinde die Macht gewinnen und die Wahlen zu kapern versuchen? Professor Robert Fehrkamp, der Wahlenexperte.
Wir haben ein gutes Wahlsystem, auch im internationalen Vergleich haben wir ein sicheres Wahlsystem. Aber man muss natürlich sehen, dass letztlich Wahlen Prozesse sind, die von Menschen gemacht und von Menschen auch organisiert werden. Und dass das natürlich auch Risiken sind, gegen die man sich nicht hundertprozentig ab- und versichern kann. Aber man kann viel tun, um den Wahlprozess so zu organisieren, dass solche Interventionen möglichst unterbleiben und, wenn sie vorkommen, auch bekämpft, geahndet und bestraft werden können.
Oder in den Worten von Dagmar Bongartz, der Wahlamtsleiterin der Stadt Düren:
Also ich habe festen Glauben an die Justiz, und solange die Justiz funktioniert und auch die Gesetzgebung, solange ist auch hier Recht und Gesetz beim Zählgeschäft zu sehen.
Cottbus. Die Briefwahlergebnisse sind ausgezählt. Der Wahlvorsteher des Stimmbezirks, bei dem ich zuschauen konnte, gibt alle Formulare, Wahlscheine, Ergebnislisten und Stimmzettel bei den Mitarbeiterinnen der Wahlleitung ab. Ich mache vor dem Schulzentrum mein letztes TikTok-Video aus Brandenburg, als die Karren voll beladen mit Materialboxen in einen Lastwagen gerollt werden, auf dem Weg zu einem vertraulichen Ort. Dort sind sie vor Sabotage und unberechtigtem Zugriff geschützt.
Und jetzt werden die ganzen Wahlunterlagen wieder deponiert, damit man auch nochmal nachgucken kann, was so gelaufen ist, wenn es Beschwerden geben sollte.
Frühestens 6 Monate nach einer Bundestagswahl können die Unterlagen vernichtet werden. Aber erst dann, wenn alle Einsprüche abgearbeitet sind. Der letzte Akt der Wahlen.
Wahlen sind aufwendig. Und die Wahlvorstände gehen nach Hause.
Kein Kommentar.
Wahlen in Deutschland. Genau hingeschaut. Ein Feature von Uli Schaun. Es sprachen Rike Schuberti, Tallinn Lopez und der Autor. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Dörte Fiedler. Redaktion Christiane Habermals. Produktion Deutschlandfunk 2025.
Falls es keine Neuwahlen gibt, war es das übrigens erstmal mit Bundes- und Landtagswahlen in Deutschland. Im Frühjahr 2026 geht es dann weiter in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Das war DLF Doku. Mein Name ist Till Haase. Bis bald. Macht gut.